Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Also kann man sagen, der Sporthandel ist die minimale Grundvoraussetzung überhaupt, damit es das Sportbusiness oder das Sporttreiben so an sich gibt.
Wenn du Marketing mit Sport machst, dann bekommst du richtig Geld. Du verkaufst möglicherweise ein Erlebnis und das musst du denen anbieten.
Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für die Unternehmen, dass die eine Marke aufbauen und die Kunden wirklich langfristig binden.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer, ich glaube, heute sogar schon 13. Folge unseres Podcasts Sportbusiness Kompakt. Mein Name ist Lennart Fahrweg, ich bin Masterstudent hier an der IST und wenn ich gesagt habe, unser Podcast, dann meine ich mich und unseren Dekan im Fachbereich Sport und Management, Professor Dr. Gerhard Nowak. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, wie ihr fleißig jede Woche einschaltet und uns zuhört. Direkt wieder der Hinweis, falls ihr irgendwelche Ideen habt, Hinweise an uns, gerne per Mail an sport@ist.de. Und ich würde sagen, wir starten direkt wie jede Woche mit dem Blick auf die Sport-Business-Woche.
Unser Blick auf die Sport-Business-Woche.
Ja, auch ein Hallo von meiner Seite aus. Beginnen würde ich eigentlich mit dem Spobis 2021, der Gott sei Dank dann doch hat stattfinden können. Im letzten Jahr war er ja im Januar traditionell vor der Corona-Krise. Jetzt ist er, so sagen wir mal, nach der dritten Welle, vielleicht vor der vierten Welle und ist schon eine bedeutende Veranstaltung für alle Frauen und Männer, die im Sportbusiness etwas werden wollen oder sind. Man muss sich immerhin vorstellen, über 4000 Teilnehmer, ja, 200 Speaker, 80 Stunden Programm, man weiß gar nicht, wo man als erstes hingehen soll. Also wirklich tolles Format und ist für mich eigentlich ein Beweis dafür, zu sagen, wir sind wieder zurück, wir sind da, wir sind bereit, wir haben die Zeit genutzt, wir finden es prima und wir haben ja nicht nur ein eigenes Team dort gehabt, sondern haben auch Studenten mitgenommen, um ihnen schon frühzeitig, schon während des Studiums zu zeigen, so könnte später eure Berufswelt aussehen.
Ja, sehr schön. Ich war leider nicht da. Ich habe mir aber natürlich durchgelesen, was so alles getan wurde und was ich zum Beispiel richtig gut fand, war, dass der Christian Seifert, der ja jetzt zum Ende des Jahres, glaube ich, nicht mehr bei der DFL Vorsitzender ist.
DFL, genau.
der hat den Ehrenpreis bekommen von der Spobis oder von Sponsors und finde ich absolut verdient, auch vor allem jetzt nochmal seine Leistungen, seine persönlichen Leistungen auch in den letzten ein, zwei Jahren während der Corona-Krise, war ja mit der Bundesliga das erste oder der erste professionelle Wettbewerb im deutschen oder im Fußball generell im internationalen, der wirklich ein gutes Konzept ausgearbeitet hat, wie man durch diese Corona-Krise den Spielbetrieb wieder aufrechterhalten kann.
Genau, und als er in dem großen Saal gesprochen hat, da hätte man wirklich eine Stecknadel fallen hören können, denn er hat auch sehr Persönliches erzählt. Es war ja sowieso eine Jubiläumsveranstaltung, 25 Jahre Sponsors und eben diese großartigen Verleihungen von Ehrenpreisen. Und Christian Seifert sagte eben in seinem Statement, ja, und als ich das in der Nacht mitbekomme, ich bin aufgestanden, habe mir einen Zettel genommen, habe 7 Punkte aufgeschrieben und wenn ich diese 7 Punkte nicht gehabt hätte, was machen wir jetzt, was kann am schlimmsten passieren? Dann wäre es schlimmer gelaufen. Und dann sagt er, ich konnte noch nicht mal pokern, weil ich habe noch nicht mal Karten auf der Hand gehabt. Ja? Und wenn du da stehst und bist wirklich nackt und kannst nichts machen, da musst du sagen, was ist trotzdem wichtig? Und er hat gesagt, wir müssen spielen, 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 spielen. Also war wirklich ein eindrucksvoller Moment innerhalb des Spobis und große Gratulation an die Veranstalter, dass dieses große, ich sag mal große Fest des Meinungsaustauschs und der Begegnung in Düsseldorf möglich war.
Was im Sportbusiness auch noch wieder interessant war, dass die deutsche Eishockeyliga jetzt wieder gestartet ist und zwar mit Zuschauern und auch, ich glaube, erstmalig seit der Einführung auch mit Absteigern. Und zwar ist erstmal zu den Zuschauern ist super wichtig. Ich glaube, die Eisbären Berlin konnten mit 6.500 Zuschauern starten, Köln sogar 9.000. In den meisten Stadien ist es ungefähr die Hälfte, die Auslastung. Das ist finanziell für die Vereine natürlich schon mal super wertvoll. Ich habe mir ein paar Zahlen angeguckt, 20 Millionen Einbußen, Umsatzeinbußen hatten, als die Playoffs damals wegen Corona ausgefallen sind und der Umsatz von während einer normalen Saison von ca. 150 Millionen auf 84 Millionen jetzt in der letzten Saison aufgrund von den fehlenden Zuschauereinnahmen gesunken ist. Das sind schon Zahlen, wo man jetzt wieder sagen kann, okay, wenigstens ein paar Zuschauer sind da, wir hoffen, dass es in Zukunft wieder mehr wird. Super wichtig für die Eishockey-Vereine. Und das mit dem erstmalig ersten Absteiger, eventuell sogar ein zweiter, falls ich glaube, Frankfurt sich noch in die Liga quasi einwählen kann, ist auch von der Deutschen Eishockey-Liga ein Ziel gewesen, den sportlichen Wettbewerb spannender zu machen und auch die Vereine quasi zu zwingen, sich gegen diesen Abstieg finanziell und sportlich aufzurüsten.
Also ich glaube, die DEL hat sich wirklich selbst erfunden. Diese Absicht des Auf- und Absteigens ist ja fast auf den Tag genau am 12. September 2018 beschlossen worden und hätte ja schon im letzten Jahr umgesetzt werden sollen, aber eben wegen Corona nicht. Das Zweite ist, die DEL hat in die Verträge jetzt den Vereinen gesagt, hier, ihr müsst mindestens um 25% die Gehälter kürzen. Die meisten haben um 50-60% gekürzt, aber bei einem durchschnittlichen Gehalt von 120.000 Euro ist keiner an den Hungertuch gekommen. Aber die DL hat sich wirklich gesund geschrumpft. Aber jetzt ist es notwendig, dass die Zuschauer wiederkommen, denn die Einnahmen durch sie sind so wesentlich, im Handball noch viel mehr als im Fußball. Deshalb brauchen die volle Hütten. Eine Lanxess Arena mit nur halbvollen Rängen ist ein Minusgeschäft. Also deshalb drücken wir der DL die Daumen, dass sie diesen Weg weiter durchgehen können.
Definitiv. Da sind die Zuschauer nochmal viel bedeutender als im Fußball, weil im Fußball eher die Vermarktungsrechte den Großteil der Einnahmen ausmachen. Weshalb, wie du gerade schon gesagt hast, Christian Seifert einfach meinte, in der Fußball-Bundesliga, wir mussten irgendwie den Spielbetrieb aufrechterhalten. Im Eishockey oder auch im Handball sind die Zuschauer da noch deutlich wichtiger.
Ja, und eine dritte Meldung, die uns durchaus interessieren könnte, ist mal eine Personalie. Wir haben sonst immer mit Themen zu tun und mit Ereignissen, mit Events zu tun. Aber zu wissen, dass eben Matthias Rucker der neue CEO von Sportcheck wird, ist schon eine wichtige Meldung.
Definitiv. Und ich glaube, dass der Grund, warum sie ihn eingestellt haben, er soll irgendwie ein Transformationsexperte sein und die digitale Transformation voranschreiten. Da bin ich sehr gespannt. Also ich habe nur gelesen, er wurde als richtiger Glücksgriff bezeichnet. Bin ich gespannt, was da passieren wird. Und ich glaube auch, dass das Unternehmen Sportcheck generell ein bisschen weg von diesem klassischen Sport handeln möchte, sondern mehr generell zu einer Sportplattform, die ein bisschen breiter ist. Also ja, ein Unternehmen für Sportler komplett umfassend.
Und die Chancen für Sportcheck stehen wohl nicht besser als jetzt. Denn durch die Übernahme der Karstadt Sporthäuser haben die jetzt 31 stationäre Geschäfte und 3 Outlets und können jetzt richtig spielen, sage ich mal. Und ich bin sehr gespannt, was eben Matthias Rucker da auf die Beine stellt. Denn neben der Überlegung, eine Plattform zu bieten, also Omni-Channel-Ausrichtung darzustellen, will man auch versuchen, mit den Firmen, die zum ganzen Konzern gehören. Man muss ja wissen, dass der Mutterkonzern Signa Retail mehr hat als nur dieses Sportangebot bei Sportcheck. Und jetzt will man versuchen, also im Cross-Selling aktiv zu werden. Also ein spannendes Thema.
Definitiv. Ist sogar ganz passend für unser Thema der Woche. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt damit.
Das Thema der Woche.
Genau, ich würde sagen, unser Thema der Woche ist so eine kleine Unbekannte, weil es ist der Sporthandel. Und da frage ich mich jetzt direkt im ersten Moment, was gehört alles überhaupt dazu? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist Sporthandel, dann denke ich natürlich direkt, okay, an die Fußballschuhe oder an das Trikot. Aber Gerhard, ich glaube, da steckt eventuell doch deutlich mehr dahinter, oder nicht?
Ja, also wir haben ja auch ein eigenes Modul, ein Unterrichtsfach, das heißt Sporthandel mit dem Fachdozenten Marc Scheiner. Und im Grunde sind es alle vorgelagerten Produkte. Also du kannst nur Sport treiben, wenn du eben Sportgeräte hast oder eben Sportausrüstung hast oder Infrastruktur hast. Und deshalb ist also alles, was notwendig ist, um den Sport auszuüben, das ist meines Erachtens Sportprodukte, die entsprechend gehandelt werden.
Also kann man sagen, der Sporthandel ist die minimale Grundvoraussetzung überhaupt, damit es das Sportbusiness oder das Sporttreiben so an sich gibt.
Ja, würde ich so sagen.
Ja, ist eine ganz gute Definition. Deswegen ist es natürlich auch mal super spannend zu gucken, was ist wirklich alles dabei. Da kann man ja wirklich alles nehmen. Da kann man sagen, die Sportschuhe, das Sporttrikot, eventuell sogar irgendwelche Unternehmen, die Kunstrasen oder sowas herstellen.
Die Tartanbahn.
Die Tartanbahn, alles Mögliche. Und da wäre die Frage mal ganz interessant, was muss man als Unternehmen dieser Branche überhaupt berücksichtigen? Ist da das Thema Nachhaltigkeit vielleicht ein richtig spannendes Thema, was jetzt immer mehr irgendwie in der Gesellschaft von Bedeutung wird?
Also wenn wir ökonomisch an das Thema herangehen, haben wir eine Wertschöpfungskette. Also bevor gehandelt werden kann, muss es ja erst produziert werden. Das heißt, klassischerweise hast du einen Produzenten, dann hast du einen Händler und dann hast du einen Konsumenten. So. Aber das gewisse Problem ist, dass diese klare Trennung, zumindest der ersten beiden Stufenphasen, nicht immer gegeben ist. Wir kennen genügend Beispiele, wo, sagen wir mal, Adidas jetzt hingehen und sind jetzt nicht nur Produzent und lassen das beispielsweise über Sportsteck handeln, sondern die machen eigene Megastores oder Outlets und treten damit in direkter Konkurrenz zu denen, die eigentlich ihre Absatzkanäle waren, nämlich der Handel.
Was mir gerade auffällt, wenn du sagst, Adidas, die vertreiben auch selber, dann ist mir direkt das Wort Franchise eingefallen, weil im Sporthandel ist das, glaube ich, ganz extrem. Zum Beispiel Unternehmen wie Adidas oder Nike, die geben ihre Produkte an sozusagen, ja, nicht Franchising ist vielleicht das falsche Wort, aber an irgendwelche Unterhändler, sage ich jetzt mal, wie kleinere Sportartikel, Online-Unternehmen, was auch immer, die halt ihre Produkte von Adidas, von Nike einkaufen und selber weiter vertreiben. Und das macht den Markt natürlich noch deutlich größer und auch ein bisschen spannender, würde ich sagen.
Ja, und wir werden bestimmt darauf zu sprechen kommen, es gibt ja nicht immer nur diese drei großen Nike, Adidas, Puma. Es gibt ja weit über ein Dutzend Sporthandelsmarken und Händler, die sich eben immer mehr eine Nische suchen, um da eben ihre Wertschöpfung zu bekommen.
Ich würde mal auf drei etwas größere Fakten oder Zahlen zum Sporthandel, damit man ungefähr so eine Dimension auch mal hat. 2019, das war nämlich jetzt zum Glück nochmal unabhängig von Corona, setzte der gesamte deutsche Sportfachhandel ungefähr 8 Milliarden Euro um. Und wenn wir uns die Top 3 Sportfachhandel, da bist du gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, angucken, dann sind das, also wenn man nach Anzahl der Filialen in Deutschland geht, dann ist das auf Platz 1 Foot Locker mit 85 Filialen, Decathlon mit 84 und Sportberger mit 72 Filialen.
Und du kannst mal überlegen, das war jetzt die Anzahl der Filialen, wenn man mal die Finanzkraft dahinter setzen, also Decathlon hat mit den 84 Filialen 470 Millionen Euro umgesetzt, Sportberger mit ihren 72, 78 Millionen, da sind riesige Zahlen, die machen richtig gutes Geld und wer von unseren Hörerinnen und Hörern würde sozusagen Footlocker oder Sportberger schon mal gehört haben, das ist einfach etwas, wo die Marken noch mehr auf ihre Identität zu sprechen kommen müssen, um sich zu behaupten, denn die Summe und die Volumen, das Geld ist da.
Also meinst du, es ist auch für die Unternehmen wichtig, so eine richtige Marke aufzubauen, um halt wirklich den Kunden davon zu überzeugen, weil das Angebot ist so groß und so breit, dass du als Unternehmen sehen musst, okay, ich muss sehen, dass der Kunde mein Unternehmen toll findet, damit er bei mir die Produkte kauft. Und weil die Produkte, die gibt es ja überall. Ich kann Schuhe von Nike, ich kann Schuhe von Adidas, ich kann Schuhe von Reebok kaufen, was auch immer. Aber ich kaufe zum Beispiel immer bei Adidas meine Fußballschuhe, einfach weil ich es immer gemacht habe und weil ich Adidas cool finde. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für die Unternehmen, dass die eine Marke aufbauen und die Kunden wirklich langfristig binden.
Genau, es muss ein Fit entstehen, dass der Kunde, so wie du sagst, das, was ich gut finde, stellt Adidas her, ne, oder handelt Adidas und dann passt das. Also dieses Übereinstimmen der Werte, ich finde es gut, es ist eine deutsche Marke, Qualität, alles diese Dinge stimmen, dann ist es gut. Aber dieses nach draußen propagieren, was haben wir denn für Werte? Also Schuhe herstellen ist kein Wert, das ist kein Wert. Und deshalb ist der Punkt der Nachhaltigkeit, die du erwähnt hast, ganz, ganz wichtig. Das ist ein großes Thema, was wir im Sporthandel durchgehend haben werden. Und das zweite ist das Thema der Digitalisierung. Durch Corona ist es nochmal geboostet worden, dass eben viel mehr das Dealer-to-Customer, D2C, also nicht nur B2C, sondern auch Dealer-to-Customer an Bedeutung gewinnt. Das wird nicht zurückgeschraubt, sondern man muss überlegen, wie kann man jetzt noch gezielter auf Kunden eingehen. Und deshalb verkauft man eigentlich als Händler nicht Schuhe, sondern du verkaufst möglicherweise ein Erlebnis und das musst du denen anbieten. Also, was ist mit Reisen? Was ist mit Kursen? Was ist mit Sportevents? Was ist mit Service? Also all diese Dinge, die jetzt um den Schuh herum, wenn wir bei diesem Beispiel mal bleiben, das wird an Bedeutung zunehmen und das macht den Unterschied zwischen dann der Marke A und der Marke B.
Also, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, du sagst auch wieder dieses Wort, das haben wir schon so oft, Kreativität ist einfach verdammt wichtig. Habe ich ein ganz cooles Beispiel, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach war das, glaube ich, die hatten so ein Sondertrikot oder so rausgebracht und wenn du das bestellt hast, dann war es nicht einfach so, dass du das Trikot ja, irgendwie in einer Tüte oder so nach Hause geschickt bekommen hast, sondern du hast so einen richtigen Karton, den du aufgemacht hast mit richtig schönen irgendwelchen Verzierungen oder so, halt so richtig traditionell, weil das auch ein Traditionstrikot war und das ist halt diese Kreativität, die dann auch dahinter steckt und die auch die Sporthändler dann selber anwenden können, damit der Kauf quasi ein richtiges Erlebnis ist. Und es nicht nur um dieses einzelne Produkt geht. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, toll. Ich kannte das Beispiel soweit nicht. Ist aber wirklich ein gutes Beispiel. Was wir generell noch berücksichtigen müssen, ist, dass durch das Thema Corona Lieferkettenprobleme noch bestehen. Also man geht davon aus, dass der Markt 20-30% weniger Ware in Europa ankommen wird. Und das bedeutet natürlich, dass die Ware, die ankommt, die wird wahrscheinlich teurer sein, weil einfach die Zeit, wo das auf Fracht Reise ist, zu lange dauert. Also von daher müssen sich die Sportlerinnen und Sportler auf höhere Preise im nächsten halben, dreiviertel Jahr wohl einstellen.
Ich glaube aber, dass der Sportfachhandel an sich gar nicht so schlecht durch die Corona-Krise gekommen ist, oder? Weil vor allem ja die Leute brauchen ja auch für ihren privaten Sport, wenn man joggen geht, wenn man was auch immer macht zu Hause, unabhängig von vom Vereinssport, brauchen die Leute ja trotzdem die Sportausrüstung.
Outdoor ist in.
Outdoor.
Das glaube ich schon. Also die Leute haben jetzt wirklich gesagt, ich gehe raus, und viele, die jetzt angefangen haben zu laufen oder Radfahren, die sagen, oh, habe ich gemacht, hat gepasst, mache ich weiter. Also die brechen das nicht ab. Ich glaube, der ganze Outdoor-Bereich, generell das Thema Naturerlebnis, ne, öffentlicher Raumerlebnis, das wird an Bedeutung gewinnen. Und da muss man eben überlegen, wie kann auch möglicherweise ein Sportfachhandel mit Sportverbänden zusammenarbeiten oder mit Sportvereinen zusammenarbeiten. Dass man überlegt, können wir nicht was Gemeinsames machen, wie du es gerade mit Mönchengladbach als Traditionstrikot genannt hast.
Also Kooperation auch innerhalb des Sports
versuchen, genau.
Vor allem mit den Vereinen. Ein anderer Fakt, der noch ganz interessant war, ist, dass der Sporthandel, das haben wir nachgeguckt, selbst gar keine große Rolle auf allerhöchster Sponsoring-Ebene in der Fußball-Bundesliga, glaube ich, einnimmt. Und da ist uns auch aufgefallen, dass generell viel mehr Marketing mit Sport als Marketing im Sport betrieben wird.
Genau. Das ist also eher so mit dem Lebenszyklus zu verstehen. Früher war das sicherlich so nach dem Motto Adidas und so, die haben das alles bestimmt. Aber schauen wir auf die oberste Ebene der Sponsoren in der Fußball-Bundesliga, dann haben wir mit 11 Firmen eher ein Übergewicht an Firmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich und der Versicherungen. Aber an Platz 2 in der Gruppierung Automobil- und Fahrzeugbau haben wir zwar nur 8 Nennungen, die haben aber mit 93 Millionen Umsatz doppelt so viel wie die aus der Finanzdienstleistung der Versicherung. Und ich sage, wenn du es schaffst, Marketing eben mit Sport zu machen, bekommst du mehr Geld, weil Marketing im Sport bedeutet, dass man da immer einen Return on Invest will. Also Adidas sponsert jetzt nicht einfach aus Just for Fun, sondern die erwarten sich durch den Verkauf ihrer Produkte eben ein Reinvest. Und das ist immer ein bisschen schwierig, das ist so wie eine Rabattierung, aber wenn du Marketing mit Sport machst, dann bekommst du richtig Geld.
Okay, zu dem Thema habe ich mir nämlich auch eine Frage an dich aufgeschrieben, deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal rüber zu den 3 Fragen an Gerhard.
3 Fragen an Gerhard.
Genau, und eigentlich steht dieses Thema Sponsoring bei mir an 2. Stelle, aber ich ziehe es jetzt einfach mal als erste Frage vor, und zwar: Sollte das Thema Sponsoring für Unternehmen im Sporthandel in Zukunft eine größere Rolle spielen?
Das muss es gar nicht. Also Sponsoring, glaube ich, ist nicht notwendig, weil wir haben vorhin festgestellt, dass Marketing im Sport ist für Sporthandel nicht zwingend. Ich glaube, es geht eher um Kooperation. Wenn das eine Form von Sponsoring sein soll, dann würde ich sagen, lieber Sporthandel, achtet mehr auf Kooperation als auf Geschäft gegen Geschäft.
Definitiv, also es muss ja nicht immer Sponsoring sein. Hauptsache, die sehen sich da auch trotzdem im Vereinssport, und so generiert man natürlich auch Aufmerksamkeit, wenn man mit den Vereinen irgendwie kooperiert. Die andere Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Glaubst du, dass der Aspekt Nachhaltigkeit im Sporthandel langfristig eine immer bedeutendere Rolle einnehmen wird?
Ja, Sustainability, das ist das große internationale Schlagwort, Nachhaltigkeit, wenn man es ernst nimmt. Also die Bitbücher für Sportgroßveranstaltungen wie Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften erfordern sogar, dass man die Nachhaltigkeit beispielsweise im Bereich Abfallvermeidung oder wenn Abfall anfällt, wie es recycelt wird. Leider wird es dann oft nicht umgesetzt, aber wenn man es ernst nimmt, dann ist das sogar Teil der Bewerbungen für solche Großveranstaltungen. Und am Ende des Tages, glaube ich, fühlen sich alle, die Konsumenten als auch die Veranstalter, wohler, wenn sie die Umwelt und das Klima nicht belasten, sondern eben unterstützen.
Glaube ich auch definitiv. Die dritte Frage, du kennst es schon immer ein bisschen persönlicher, deswegen will ich jetzt mal deine Meinung oder deine Vorstellung davon hören. Welche Produktpalette bzw. Branche innerhalb des Sporthandels findest du persönlich am spannendsten?
Also ich würde das gerne mal festmachen an einer konkreten Marke, Sporthandelsmarke. Ne? Die älteste deutsche noch existierende Sportartikelmarke ist Erima. Im Jahre 1900 gegründet, und die Abkürzung ist eben von Erich Mack. Der hat das eben gegründet, um einen Verkauf von Turnkleidung zu forcieren. Übrigens auch unsere Weltmeister-Elf von 1974, Beckenbauer Gerd Müller, den wir nun auch gewürdigt haben in unserem Podcast, hat nicht in Adidas gewonnen, sondern in Erema. Am Ende des Tages wurde dann zwar 1976 Erema von Adidas gekauft, aber ich finde die Marke sehr interessant, weil die sich eben auch fokussiert hat. Sie sind konkreter Partner der Special Olympics, sie sind Partner des Deutschen Schützenbundes, sie sind Partner vom Rugbyverband. Also es muss nicht immer Fußball sein, sondern eine Spezialisierung. Und deshalb finde ich diese Marke sehr, sehr schön. Ich habe sie letztens kennengelernt beim Freiburger Kreis, also der Arbeitsgemeinschaft der Sportgroßvereine. Da haben wir in Dresden einen großen Kongress gehabt. Und da hat der Vertreter von Erema nochmal deutlich gemacht, wir stehen eben nicht für eine Sportart, sondern wir stehen für den Sport in seiner Vielfalt. Und das finde ich gut.
Muss ich auch zugeben, ich als Fußballer hatte es jetzt mit Erema, weil ich ja jetzt auch 1974 jetzt einfach noch nicht da war, aber wirklich noch echt kaum Kontakt. Deswegen ist es interessant, dass die wirklich in ganz andere, viele andere Sportarten reingehen. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Wieder mal am Ende der Hinweis von mir. Abonniert uns gerne, bewertet uns, schreibt uns irgendwelche Vorschläge, die ihr habt oder irgendwas, was euch am Herzen liegt, an sport@ist.de oder auch gerne über die Social-Media-Kanäle der IST-Hochschule. Und ja, gerne auch weiterhin neue Themenvorschläge von euch an uns. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und sagen bis dann.
Habt eine charmante Zeit.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.